Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind auf der K5, der Handelskonferenz hier in Berlin, und ich habe vor mir Timo Bethlehem. Er ist Managing Director von meinemarkenmode.de. Hallo Timo.
Hi Thorsten.
So, nicht jeder weiß, was meinemarkenmode.de macht. Das heißt, erstmal musst du ein ganz klein bisschen erläutern, was genau macht ihr?
Sehr, sehr gerne. Wir sind in der Modewelt zu Hause und seit 15 Jahren vertreiben wir auf Marktplätzen. Das heißt, wir waren schon zu den goldenen eBay-Auktionszeiten mit am Start. Seit mittlerweile 5 Jahren gehören wir zur DK Company Gruppe. Das ist das zweitgrößte dänische Textilunternehmen und vertreiben 21 Marken auf Marktplätzen in Europa und sind gerade dabei, unser USA-Geschäft aufzubauen.
Das klingt spannend. Angenommen, ich bin Influencer und nähe gerne und habe da irgendwie mein eigenes Modelabel, dann werdet ihr sozusagen mein Partner, weil ich sage, also Direktvertrieb will ich mir nicht an die Backe packen, sondern ich mache das über euch.
Theoretisch ja, allerdings ist unsere Präferenz, wenn wir selber nähen, sprich eigene Kollektionen, exklusive Produkte mit Drittmarken oder mit Marken aus unserer Gruppe entwickeln. Das heißt, wir haben nicht nur eine Marketplace-Vertriebskompetenz, sondern auch eine eigene Produktkompetenz.
So wie viele Händler, die sagen, ich habe eine Handelsmarke, ich nehme auch andere Marken rein. Mit wem arbeitet ihr zusammen? Mit welchen renommierten Herstellern arbeitet ihr zusammen?
Also hauptsächlich arbeiten wir mit den Marken aus unserer eigenen Gruppe, also der DK Company Gruppe. Da sind es 14 Damen- und Herrenmarken, alle im Casual Streetwear Bereich angesiedelt. Darüber hinaus arbeiten wir mit 4 Kidswear Marken, alle aus dem skandinavischen Raum. Haben noch eine Performance Marketing beziehungsweise Performance Sportswear Marke, die wir auch mit einer Drittmarke machen. Und da haben wir dann eben die Marken als Dach, aber auch unsere eigenen Kollektionen.
Okay, verstehe. So, jetzt habe ich eben gerade Influencer genannt. Die sind ja jetzt hier auch auf der Konferenz öfters mal, spielen die eine Rolle. Und welche Rolle spielen bei euch die Influencer eigentlich? Spielen die irgendeine Rolle?
Für uns direkt nur eine sehr limitierte und indirekte Rolle. Also wir konzentrieren uns sehr stark auf die Vermarktungsmöglichkeiten on-site auf Marktplätzen. Das heißt sehr viel Performance-Marketing, aber auch Branding-Kampagnen. Hm. Auf der Markenebene arbeiten wir aber natürlich als Gruppe und die einzelnen Brands mit Influencern zusammen, um Sichtbarkeit, Bekanntheitsgrad unserer Marken zu erhöhen. Aber das ist keine unserer großen Stärken. Ich würde sagen, wir als Gruppe mit wenigen Ausnahmen, die das besser können, sind sehr stark im Value-for-Money-Bereich. Das heißt, über das Produkt kommen, über eine Produktsichtbarkeit können wir eine sehr gute Value-Proposition für den Kunden anbieten. Mhm. Es ist aber nicht so, dass wir trotz unserer stattlichen Gesamtgröße Einzelmarken haben, die sehr bekannt, sehr dominant sind. Und da müssen wir mit Sicherheit am Branding und können wir am Branding auch viel machen. Da sind Influencer mit Sicherheit auch nicht ansatzweise so stark genutzt, wie das viele andere Fashion-Brands erfolgreich tun.
Weil da versuche ich euch gerade irgendwie zu verorten. Also ihr seid weder eine Handelsmarke, also dass euer Name meinemarkenmode.de, okay. Wie bekannt seid ihr denn? Wie bekannt ist denn meinemarkenmode.de? Ich bin ein alter Mann, an mir ist da wahrscheinlich vieles vorbeigegangen. Also alle jungen Menschen kennen oder alle, die sich für Mode interessieren, kennen meinemarkenmode.de?
Uns als Namen kennt man gar nicht. Wir haben auch unseren eigenen Webshop, den es mal unter dieser Domain gab, vor 4 Jahren eingestampft, weil der damals noch einen Umsatzanteil von 1% bei uns hatte. Leider dementsprechend auch aussah. Das heißt, es war eher ein Schandfleck als ein Vertriebskanal, auf den man stolz sein konnte. Im Marktplatzgeschäft sind wir absolut ein Name. Bis 2017 waren wir der größte Modehändler auf Amazon in Europa. Wir sind in der Zalando-Welt ein großer Partner, als DK Company-Gruppe insgesamt, aber auch als meine Markenmode. Wir arbeiten mit Otto zusammen, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wir arbeiten mit About You zusammen, wir arbeiten mit Limango, wir arbeiten mit Galaxus, wir arbeiten mit Van Graaf. Das heißt, in dieser Welt sind wir schon sehr bekannt. Da wir allerdings maximal als Sellername unter meine Markenmode auf den Marktplätzen gelistet sind und keine eigene Modemarke unter diesem Namen existiert, sind wir auch für Konsumenten eher unbekannt. Also ich bin es gewohnt, Thorsten, du bist ein guter Gesellschaft. Wenn ich sage, ich arbeite bei meiner Markenmode, kriege ich eigentlich eher fragende Blicke, als dass das, abgesehen, wie gesagt, von dem Marktplatz-Kosmos auf der ECD, ist es eher so, dass ich viele, viele wissende Blicke bekomme. Aber sonst kennt uns eigentlich kaum jemand.
Und was ist, also wo wollt ihr hin? Also wollt ihr dann dass ihr ein bestimmtes Label auf den Produkten selbst habt und dort den Namen drauf habt? Wollt ihr das vereinheitlichen, dass ihr die Synergien nutzt, oder wollt ihr die Spezial, also du hast gerade gesagt, Kinder und Casual Streetwear, das sind ja zwei unterschiedliche Bereiche, dass ihr da bestimmte Namen platziert? Was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin?
Ja. Also ich würde sagen, wir haben zwei Ziele. Einerseits ist unser Primärziel, also meine Markenmode, dass wir dahin gehen, wo der Kunde kauft und ihm das bieten, was er möchte. Und da sind Marktplätze aus unserer Perspektive, neben Social Shopping, was ja jetzt auch hier in aller Munde ist, extrem kundenconvenient. Das heißt, der Kunde möchte gerne dort ein möglichst breites, ein gutes Angebot haben. Und es ist aus unserer Sicht immer noch ein USP, diese Produkte und diesen Marketing-Mix für den Marktplatz spezifisch zu optimieren. Das heißt also, angefangen von der Produktselektion über das Fitting der Produkte, ein möglichst E-Commerce-fähiges Produkt zu gestalten. Und da sind, das merken wir auch in unserer eigenen Gruppe, sind klassisch eher Wholesale-gewachsene Marken, häufig anders gepolt, anders unterwegs. Die sind nicht so stark Retourenquoten getrieben, wie wir das beispielsweise sind, und versuchen da weniger zu optimieren. Und auf der anderen Seite eben die Metriken auf den Marktplätzen seit vielen Jahren zu optimieren. Weil das passende Produkt ist natürlich ein wichtiger Baustein, aber wenn ich keine Sichtbarkeit erlange, vor allem als Marke mit oder als Händler mit vielen Marken, der wenig organische Sichtbarkeit widerfährt, wenig organisches Suchvolumen erhält, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass ich mir Sichtbarkeit erarbeite, erkaufe.
Bleiben wir aber bei den Retourenquoten, da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus. Wovon hängen Retourenquoten ab? Von der Produktzufriedenheit oder mit der Zufriedenheit meiner eigenen Auswahl? Das heißt, dass ihr mich so perfekt beraten habt, dass ich das richtige Produkt gewählt habe und nicht drei verschiedene bestelle.
Also in dem Kosmos, in dem wir unterwegs sind, sprich Marktplätze, ist es die Produktzufriedenheit, da wir ja auf die Beratung nur einen sehr bedingten Einfluss haben. Natürlich versucht Zalando, versucht About You über Outfit-Empfehlungen, über alle möglichen Hebel, das zu beeinflussen und damit auch Retourenquoten positiv zu beeinflussen. Aber bei uns ist es sehr stark die Produktzufriedenheit, und da spielen dann natürlich auch nochmal andere, also dieselben Faktoren, aber mit einer unterschiedlichen Gewichtung eine Rolle im Vergleich zum stationären Handel, im Vergleich zu auch Own.com-Lösungen. Ja, wir eben, was wir dem Kunden auf der Produktdetailseite an Informationen mitgeben können, wie wir sie mitgeben können, wie wir das Bildmaterial, jedenfalls Videomaterial darstellen können, hängt ja eben sehr stark von den Gegebenheiten des Marktplatzes ab.
Da habt ihr nur bedingt Einflussmöglichkeiten. Also die Masse an Informationen, weil oft kannst du ja mit vielen richtigen Produktinformationen und den gefragten Produktinformationen durchaus schon viel Retouren erschlagen oder Retourenursachen erschlagen. Da sagst du, habt ihr nur bedingt Einfluss drauf? Wieso das?
Die Informationen, die ich dem Kunden grundsätzlich mitgeben kann, sind je Marktplatz durchaus limitiert. Also angefangen bei zum Beispiel Model-Größenangaben, die für die Einordnung der Bilder, des Schnittes und der Passform ja durchaus sehr relevant sind, können bei manchen Marktplätzen gar nicht angegeben werden. So zumindest mal nicht in einem speziell dafür vorgesehenen Feld. Das heißt, teilweise habe ich dann die Möglichkeit, das in Freitextfeldern zu integrieren oder eben auch nicht zu integrieren. Teilweise ist es gar nicht zulässig, diese Informationen dem Kunden mit anzugeben. Und das macht dann auch wiederum das Produktdatenmanagement und vor allem das Mapping zu den unterschiedlichen Marktplätzen sehr, sehr komplex. Und ja, der Marktplatz möchte ja standardisieren. Sprich, für alle idealerweise Produktkategorien, teilweise aber auch für alle Marken, die gleichen Eigenschaften und Merkmale grundsätzlich vorgeben. Und die Ausprägung, die validen Werte, die ich dann dahinter legen kann, sind nicht unbedingt immer passend zu unserer Produktselektion. Das heißt, auch da bin ich limitiert, würde vielleicht gerne sagen, okay, das ist eine Performance-Leinenhose oder eine Stretch-Leinenhose, aber in den Kategorisierungen von Marktplatz XY gibt es vielleicht gar keine Leinenhosen, sondern nur Freizeithosen. Oder eben Chinos oder wie auch immer, ja. Mhm. Und damit bin ich dann eben auch mit der Kategorisierung, mit den Eigenschaften, die ich angebe, durchaus limitiert. Das wird immer besser, weil die Marktplätze natürlich auch merken, dass Kunden darunter leiden, dass Kundenfunnel darunter leiden, dass Marktplatzpartner weniger Möglichkeiten haben oder sich sehr schwer damit tun, mit den Möglichkeiten optimal zu arbeiten. Aber wir sind da, glaube ich, noch nicht an einem Punkt, wo es die optimale Customer Journey mit Informationen und Daten ist.
Welche weiteren Hebel habt ihr, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen? Das heißt also, das Risiko zu minimieren, dass ich mein Paket aufmache und einmal anprobiere und sage, nee, also das war's irgendwie nicht. Welche Hebel habt ihr?
Also jetzt mal angefangen vom Produkt, wo wir die Produktqualität und die Qualitätserwartungen zum Preis natürlich sehr stark beeinflussen können und müssen. Das ist extrem wichtig in dem mittleren Preis- und Qualitätssegment, in dem wir uns bewegen. Dann ist es so, dass die Logistik-Performance aus meiner Perspektive häufig unterschätzt wird. Das heißt, in Abhängigkeit davon, ob wir eine marktplatzgebundene Logistiklösung fürs Fulfillment nutzen oder unabhängige Anbieter unsere Eigenlösung nutzen, es ist sehr, sehr relevant, wie schnell der Kunde die Pakete erhält, wie schnell und in welcher Qualität er die Lieferung bekommt. Das ist bei own.com aus meiner Perspektive häufig klar. Gerade auch was Packaging-Lösungen angeht, aber auch da bin ich ja limitiert durch die Marktplätze.
Genau.
Wenn ein Kunde eine Auswahlbestellung macht, dann ist es eben häufig so, dass das erste Paket, das ankommt, wenn dann eben diese Order in mehreren Paketen geliefert werden muss, nochmal eine deutlich bessere Chance auf Verbleib beim Kunden hat als verspätet gelieferte Lösungen. Ja, und dann ist es auch auf den Marktplätzen natürlich so, dass ich bei meinen Marketingaktivitäten, was Sichtbarkeit angeht, vor allem Performance-Marketing, sehr stark steuern kann, wie relevant ich für die Kunden, denen ich ausgespielt werde, bin. Also je nachdem, wie viel Budget ich investiere, ist natürlich für den ROAS, aber auch für die davor gelagert dann für die Retourenquote ein Faktor, wie relevant meine Ausspielungen sind für den Endkunden.
Du sagst Produktqualität. Wie erkenne ich bei Mode Produktqualität? Also für mich zählt eigentlich nur, wie sieht das an mir aus und ob dahinter irgendein Textilspezialist sagen kann, das ist Hochqualität und das ist weniger hohe Qualität. Das kann ich doch als Laie gar nicht beurteilen.
Also ich glaube, die klassische Qualität wie Langlebigkeit, wie objektive Faserqualitäten dahinter, da bin ich absolut bei dir. Da kann ich als Konsument nur sehr schwer mir einen Einblick verschaffen. Aber ich habe natürlich für die Haptik, für beispielsweise Leichtgängigkeit von Reißverschlüssen auch als Konsument sehr schnell ein Gefühl.
Absolut.
Oder? Also das ist ja auch da ist bei Qualität, die objektive Qualität, wie zum Beispiel bei Nachhaltigkeit ja auch so häufig, ist aus meiner Perspektive für den Endkunden nicht so relevant. Es ist eher die wahrgenommene Qualität, die da entscheidend ist. Und klar, wenn ich im ersten Moment einen super Eindruck habe und der Reißverschluss geht trotzdem nach 3 Wochen kaputt, dann verringert das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich von derselben Marke nochmal kaufe. Aber für den ersten Eindruck geht es ganz viel um wahrgenommene Qualität.
Wie kriegt ihr raus für den Fall, dass irgendetwas ist, was grenzwertig ist oder sogar zu erhöhten Retouren führt? Wie kriegt ihr raus, welches Merkmal es ganz konkret war, das dazu geführt hat?
Das ist brutal schwierig. Das ist etwas, dadurch, dass wir über die Marktplätze auch nur sehr limitierte Retourengründe zurückgespielt bekommen, ist es für uns sehr, sehr schwierig, auch Produkte zu verbessern, zu verändern, weil es da im Detail kaum Feedback gibt, kaum direktes Kundenfeedback gibt. Das heißt, wir versuchen natürlich einerseits über Muster, zunehmend KI-basiert, zu erkennen, okay, welche Produkte haben welche Dauer welche Geschwindigkeit von Retourenrücksendungen, welche Gründe übergeordnet und kann man daraus schon Rückschlüsse ziehen. Am Ende führt es dann aber bei sehr retourenintensiven, großen Produkten häufig dazu, dass das Portfolio-Management diese Produkte tatsächlich prüfen muss. Also tatsächlich sagen muss, okay, ich schaue mir das Produkt an. Aus der Expertenperspektive kann ich hier Qualitätsmängel erkennen. Ist vielleicht in der Charge irgendein Fehler aufgetreten oder ähnliches, die mir so nicht bewusst sind. Häufig gibt es auch Abweichungen zwischen für den Kunden sichtbarem Content, im Frontend, also Darstellung, Beschreibung der Produkte und dem faktischen Produkt. Das ist auch ganz spannend. Wir sehen da immer wieder Abweichungen zwischen dem Backend, sprich, welche Produkteigenschaften pflegen wir im ERP, im Produktinformationsmanagement-Tool und was wird dem Kunden angezeigt? Das muss nicht identisch sein. Häufig wird da ja auch in Qualitätskontrollen von den Marktplätzen verschlimmbessert. Ja, da werden dann irgendwelche Dienstleister zwischengeschaltet, ohne das jetzt bekehrlich zu meinen, die nach gewissen Standards nochmal manuellen Feinschliff über den Content legen. Das führt aber nicht unbedingt immer dazu, dass es richtig korrigiert wird, sondern da werden häufig auch Fehler eingebaut, die dann am Ende zu hohen Retourenquoten führen.
Also eure Kernkompetenz ist dann wirklich, auf den Marktplätzen dafür zu sorgen, dass die Kunden extrem zufrieden sind. Wie kriegt ihr, weil ich gehe natürlich nach Bewertungen, wie kriegt ihr da Feedback auf die Marktplätze drauf, damit mir das auch klar wird, dass andere Kunden scheinbar zufrieden waren.
Das Thema Produktbewertung nimmt im Modebereich aus meiner Sicht immer stärker ab. Da wir früher auf den Amazon-Kosmos sehr fokussiert waren, das ist natürlich eine Riesenrelevanz. Da ist es mittlerweile auch so, dass gerade im Modebereich es zunehmend schwierig wird, neue Produkte zu platzieren. Genau eben aus diesem Grund. Es gibt keine Kundeneinschätzung, es gibt keine Verkaufshistorie. Deswegen nehmen diese Vollsortimenter-Marktplätze für Mode aus meiner Perspektive in der Relevanz auch immer stärker ab, abgesehen von sehr preisaggressiven Massenprodukten oder sehr bekannten Brands, die eben auch organische Reichweite haben, organische Suchnachfrage haben. Auf den Modeplattformen, jetzt mal Zalando ganz vorne weg, wurden Produktrezensionen ja abgeschafft. So, das sprich, da spielt es kaum noch eine Rolle. Im Otto-Kosmos ist es auch zunehmend zu vernachlässigen, was ich total schade finde. Auf der anderen Seite eröffnet es natürlich auch deutlich mehr Möglichkeiten, Portfolio zu erneuern und über andere Wege Produkte dem Kunden zu vermarkten.
Tja, dann bleibt mir nur noch eine letzte Frage, nämlich dann gibt es eigentlich im Marketing nur noch den Preis, an dem man drehen kann. Das heißt, was sind eure Erfahrungen darin, entweder mit Festpreisen zu arbeiten oder vielleicht auch mit dynamischen Preisen, also Dynamic Pricing, zu arbeiten?
Wir arbeiten fast ausschließlich mit Dynamic Pricing auf Basis von KI. Das heißt, wir haben uns schon vor einigen Jahren einen Partner, der sehr stark in diesem Bereich ist, mit reingeholt, weil eben Dynamic Pricing für uns super wichtig ist. Gerade der Longtail unseres Portfolios war vorher viel zu statisch, viel zu stiefkindlich betreut. Den Teil, den wir nicht mit Dynamic Pricing bearbeiten, ist ein kleiner NOS-Portfolio-Bestandteil, den wir immer da haben, den wir auch abgesehen von ausgewählten Sales-Event eben nicht rabattieren wollen. Und das ist für uns auch eher extrem wichtig. Spannend ist an der Stelle die Kombination aus Performance-Marketing und Discount-Rates. Das heißt, ich kann den Preis noch so stark rabattieren. Wenn ich keine Sichtbarkeit für das Produkt gewinne, dann werde ich am Ende voraussichtlich auch wenig verkaufen. Gut, ich werde auch tendenziell weniger schlechte Marge realisieren. Okay, aber das ist ja dann nicht meine Intention. Und umgekehrt, wenn ich sehr viel Geld in Marketing, sehr viel Geld in Sichtbarkeit investiere, aber sehr unattraktive Preispunkte habe, dann ist natürlich die Conversion Rate im Regelfall auch sehr negativ. Das heißt, das ist für mich eigentlich der heilige Gral, an dem wir auch gerade arbeiten, dass wir KI-basiert Performance Marketing und Pricing komplett dynamisch auf drei Achsen optimieren, weil diese Effekte, was kommt jetzt eigentlich von was? Also welcher Hebel hat welchen Effekt gebracht? Aus der menschlichen Brille kaum noch auseinanderzuhalten sind. Und da, glaube ich, ist ein neuronales Netzwerk, das Muster ganz anders erkennen kann und ganz anders auch dynamisch Dinge ausprobiert und Effekte auf Basis von Preiselastizität in der Nachfrage kalkulieren kann. Extrem spannend.
Kannst du runterbrechen und magst du darüber reden, dass du Zahlen nennst? Was ist aus dem Bauch raus oder sogar belegt durch Zahlen der Anteil durch die Einführung von Dynamic Pricing auf, also nicht Performance Marketing, ist ja der eine Hebel, sondern das andere ist Dynamic Pricing. Was ist der Einfluss von Dynamic Pricing, wo du sagst, durch Dynamic Pricing haben wir so und so viel Umsatzsteigerung bekommen?
Ja, wir haben damals einen Case gemacht auf Basis von AB, als wir diese Lösung eingeführt haben. Und im Vergleich zu unserer regelbasierten Pricing-Lösung haben wir Topline-Uplift von rund 10% gehabt. Spannend dabei ist, wir haben auch Bottomline.
Uplift des Umsatzes.
Ja.
Und Uplift des Gewinns.
Tatsächlich auch rund 10%. Das wollte ich gerade sagen. Also das war das Spannende daran. Wir haben es nicht nur geschafft, den Umsatz zu steigern, sondern gleichzeitig auch noch unsere absoluten Deckungsbeiträge zu erhöhen. Also rund 10%. 11, 9, so da, wo liegt genau die Wahrheit? Das ist ja am Ende auch immer, um externe Faktoren zu bereinigen, ist eine Herausforderung, aber das war die Größenordnung, wo wir mit einem guten Gefühl sagen, das war der Effekt. Und der kam vor allem durchs Longend. Also unsere Topseller waren aus meiner Perspektive schon relativ gut optimiert. Die No-Mover waren auch recht aggressiv beworben, aber wir haben ein Portfolio von rund 85.000 SKUs. Da hatten wir einen sehr großen Mittelbau, der klassisch kaum optimiert wurde.
Was sind deine Erfahrungen durch KI-Einsatz jetzt in Bezug auf Performance-Marketing und in Bezug auf Pricing? Wie sind da eure Erfahrungen und was entwickelt sich da gerade in Bezug auf KI-Einsatz bei euch?
Das ist ein super spannendes Feld, von dem ich mir extrem viel verspreche. Jetzt aktuell sehe ich eine große Herausforderung, dass die Algorithmen auf den Marktplätzen sehr stark mit den Algorithmen der eigenen Aussteuerung konkurrieren beziehungsweise sich logischerweise sehr stark gegenseitig bedingen. Und deswegen finde ich es unglaublich schwierig, daher saubere Effekte und saubere Handlungsempfehlungen abzuleiten. Also, um es jetzt mal etwas greifbarer zu machen. Wenn ich auf Zalando Performance Marketing schalte, dann läuft das im Regelfall über fixe Budgets für einen festen Zeitraum und eine Kampagne, mehrere Kampagnen, die ich dann auf unterschiedliche Zielmärkte mit einem unterschiedlichen Portfolio festlege. Und der Algorithmus entscheidet dann, ROAS optimiert, welches Produkt ich welcher Kundengruppe wie oft ausspiele und für welches Produkt welcher Umfang an Marketing-Spend ausgegeben wird. Wenn ich jetzt parallel hingehe und sage, KI-basiert optimiere ich selber, welches Produkt in welche Kampagne kommt und wie viel Budget ich dieser Kampagne allokiere und wie ich die Discount-Rate für diese Produkte gestalte, dann kann ich den Effekt, wie der Algorithmus ROAS-basiert dann wiederum optimiert, kaum einschätzen. Und das ist für uns ein Riesenthema. Deswegen ist auch Optimierung auf Amazon beispielsweise deutlich einfacher, wo ich ein klickbasiertes Bidding-Verfahren habe, wo ich deutlich effizienter und effektiver Optimierungen vorgeben kann, die auch so oder so ähnlich auf Produktebene umgesetzt werden. Ja, das ist ein Riesenthema. Und am Ende auch da eine Vereinheitlichung zu schaffen, marktplatzübergreifend, ist natürlich auch eine unglaubliche Komplexität. Das ist bei Verkaufspreisen schon herausfordernd, aber am Ende ist ein Verkaufspreis ein Verkaufspreis ein Verkaufspreis. Da unterscheidet sich vielleicht die Währung, da unterscheidet sich vielleicht die Darstellung im Frontend mit UVP, Vorherpreis, Rabattpreis und die Farbe vielleicht der Preispunkte. Aber am Ende sind das alles Preise. Beim Marketing ist sowohl die Input-Variable, wie ich gerade schon gesagt habe, maximale Klickpreisangebote, Monatsbudgets, aber auch die Output-Variable, ROAS nach Retouren, ROAS vor Retouren, Impressions, eine andere. Und deswegen ist auch da eine Vergleichbarkeit enorm herausfordernd.
Retail Media ist im Moment ja einer der ganz, ganz großen Trends. Seid ihr der Liebling der Marktplätze und der Plattformen? Und wenn ja, warum?
Ja, wir sind absoluter Liebling, weil wir seit 12 Jahren schon sehr, sehr viel Geld für vor allem Performance Marketing auf den Plattformen ausgeben. Und jetzt, das hatte ich ja vorhin ganz kurz angerissen, auch mit dem Aufbau sehr selektiver Marken aus unserem Gesamtportfolio, auch im Branding-Bereich auf den Marktplätzen deutlich mehr spenden. Das heißt, wir versuchen die Gesamtreichweite eben auch weniger transaktionell, sondern mehr als langfristiges Invest in die Brand Equity zu nutzen. Und auch das ist natürlich aus Marktplatzperspektive eine sehr spannende Einnahmequelle.
Timo, danke für dieses anregende Gespräch.
Sehr gerne, Thorsten, danke dir.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.